Lust auf mehr. Mir persönlich auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur Predigt. Genau. Muss ich da zum nächsten. Jesus begegnet einem Hochzeitspaar. Wir sind ja, oder ich habe mal angefangen mit einer Serie Jesus begegnet. Und ich war gestern auf einer Hochzeit. Das wusste ich schon länger. Also gestern und heute war ich auf der Hochzeit. Genau. Wir haben gefeiert. Und das habe ich schon länger gewusst und das hat mich inspiriert dazu, durch diese Begegnung zu wählen, also über diese Hochzeit zu Kanaa zu predigen. Übrigens zum Zapfengeld, Dominik, ich habe natürlich sofort begonnen zu rechnen. Das waren 600 Liter Wein dabei, Jesus. Das wäre ein ordentliches Zapfengeld gewesen damals oder auch heute natürlich. Also gut. Ich lese euch kurz was vor. Ein Lehrer nimmt im Religionsunterricht die Geschichte von der Hochzeit in Kanaa durch. Er erklärt den Kindern, wie damals zur Zeit Jesu eine Hochzeit gefeiert wurde. Eine ganze Woche Festlichkeiten mit vielen Gästen. Denen musste es gut gehen. Er macht deutlich, welche Katastrophe es bedeutete, dass der Wein ausging und wie verwunderlich es war, dass Jesus, der als Gast zur Hochzeit eingeladen war, in dieser Verlegenheit gut 600 Liter Wasser in den besten Wein verwandelte. Ich denke, viele von uns kennen die Geschichte, oder? Wasser zu Wein. Was haben wohl die Kinder damals gesagt, als Jesus so viel Wasser in Wein verwandelt hatte, fragte der Lehrer seine Klasse. Ein Junge meldete sich und sagte, sie dachten, den müssen wir auch einmal einladen. Ich finde, besser, schöner oder richtiger kann man den Sinn dieser Geschichte gar nicht umschreiben, als mit dieser Antwort, Jesus einzuladen in die Hochzeiten und auch in die Tiefzeiten unseres Lebens, in Haus und Familie, in Arbeit und Freizeit, Freude und Leid. Denn dort, wo Jesus eingeladen ist, das glaube ich zutiefst, dort erleben wir Freude und Freiheit. Und diese Hochzeitsfeier in Kanaa vor 2000 Jahren, das ist wahrscheinlich die berühmteste oder eine der berühmtesten Hochzeitsgeschichten oder Hochzeitsfeiern der Weltgeschichte. Das liegt aber nicht am Brautpaar, weil von denen wissen wir nicht mal den Namen. Kennen wir nicht. Aber an diesem Hochzeitsfest findet das erste Wunder von Jesus statt. Jesus selbst beschreibt es als Zeichen. Und das ist spannend. An der ersten Handlung einer Person erkennt man schon, wie dieser Mensch so tickt, worauf er seinen Schwerpunkt legt. Das kennen wir vielleicht aus der Politik. Die ersten 100 Tage im Amt des Bundesrates oder des amerikanischen Präsidenten und dann wird eine Bilanz gezogen, da erkennt man oder man spürt schon zu Beginn, für was steht er? Hält er seine Wahlversprechen ein oder nicht so? Und ich glaube, das sehen wir da bei Jesus auch. Man sieht, in welche Richtung das es bei Jesus geht. Und dieses Wunder von Jesus, dieses Wasser-zu-Wein-Wunder, das zeigt in eine Richtung. Es betont und es sagt aus, seht her, an diesem Ereignis könnt ihr sehen, wie Jesus tickt und wie er mit uns, auch mit dir und mir persönlich unterwegs sein möchte. Wir steigen da ein, wir lesen davon, Jesus auf einer Party. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kanaa in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Das ist eine spannende Parallele, dass es da heißt, am dritten Tag. Am dritten Tag, was kommt uns da in den Sinn? Die Auferstehung von Jesus, genau. Ich sehe das als einen Hinweis auf die Auferstehung von Jesus, also dass diese Verbindung, Auferstehung mit Jesus, Reich Gottes, ein großes Fest. Das einfach so nebenbei. Aber jetzt ist es so, wenn die Juden damals über den Messias sprachen, auf den sie gewartet haben, schon lange, den erwarteten Retter, dann haben die das normalerweise nicht getan im Zusammenhang mit, ich sage mal, mit unbeschwerter Heiterkeit, sondern da wurde es ernst, ja, wenn der Messias kommt. Da blieb kein Platz für Spaßeinlagen, da ging es ernst zu und her, wenn Gott kommt und eingreift in dieser Welt. Aber Jesus, der beginnt seinen Dienst mit einer Hochzeit. Und eine Hochzeit, das ist so ein gesellschaftlicher Höhepunkt im Leben. Und Jesus, der war mittendrin. Eine Woche lang, ja, das gestern, das war Nachmittag und Abend. Das ist nichts, ja. Eine Woche. Ist auch heute noch so, denke ich, oder? Im Judentum. Ja, nicht mehr so, Roland. Kein. Aha. Wie da. Schade, hä? Gut, damals. Ja, gut, aber damals ist zu teuer. Ja, auf diesen Punkt komme ich noch. Auf diesen Punkt komme ich noch, genau. 1000 Leute. Okay, also eine Riesenparty. Damals eine Woche lang wurde gefeiert. Unglaublich, unglaublich, ja. Und jetzt habe ich eine Frage. Was denkst du, was tat Jesus auf dieser Feier? Was hat Jesus auf dieser Hochzeit gemacht? Ja, bestimmt saß der an einem Tisch irgendwo in der Ecke und er betrachtete so kopfschüttelnd die feiernde Gesellschaft, ja. Ja, so stellen wir uns vielleicht manchmal Jesus vor, nicht? Jesus, die Spaßbremse in unserem Leben, ja. So stellen wir uns vielleicht manchmal Jesus vor. Mit Jesus hast du alles, einfach keinen Spaß. Ich glaube, auch wenn das für uns und für viele Christen, je nachdem, auch schwierig ist, sich das vorzustellen, dass Jesus da so kräftig mitgefeiert hat, sein erster öffentlicher Auftritt, ich sage es ein wenig zugespitzt, war eine Hochzeit und keine Beerdigung. Das war eine Feier. Da wurde getanzt. Er freute sich darüber, Jesus freute sich darüber, mit seinen Geschöpfen sich zu freuen, zu feiern. Er beginnt seinen Dienst mit einer Feier. Jesus hat ein Ja für das Lachen, für das Feiern, für das Tanzen, für das Leben. Und auch für das Genießen. Und deshalb sage ich mal, als Christen sollten wir auch gut sein in diesen Dingen. Und wir brauchen das auch so sehr, es tut uns gut. Jesus hat ein Ja dazu, das Leben zu leben und zu feiern. Wir schauen ganz kurz in eine jüdische Hochzeit rein. Das ist, habe ich gefunden auf YouTube von heute. Ja, einfach einen kurzen Einblick. War es auch so bei dir, Roland? Okay, gut, es... Noch viel lauter, okay. Es wird getanzt, es wird gefeiert, das ist eine jüdische Hochzeit. Ein wenig vor diesem Wunder oder vor dieser Hochzeitsfeier fragte einmal ein Mann namens Nathanael in Bezug auf Jesus und seinen Herkunftsort Folgendes. Kennen die einen auch? Der fragte, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist eine bekannte Frage von diesem Nathanael, als er gehört hat, dass Jesus aus Nazareth kommt. Was kann da schon Gutes herkommen? Jesus liefert jetzt die Antwort, aus Nazareth kommt nicht nur Gutes, sondern es kommt das Beste. Auf jeden Fall der beste Wein. Wasser zu Wein. Mit dieser Art von Wunder, damit hätte niemand gerechnet damals. Vom Messias wurde was anderes erwartet, die Blinden zu heilen, die Lahmen zu heilen, hat Jesus dann natürlich auch noch gemacht. Die korrupten Priester aus dem Tempel schmeißen, den König Herodes da und seine Gefolgschaft aus dem Palast zu treiben, die Römer zurück übers Mittelmeer nach Rom zurückschicken, das wurde erwartet vom Messias. Aber, ich sage es auch wieder ein wenig zugespitzt, Jesus setzt hier ein erstes feuchtfröhliches Zeichen an dieser Party. Aber zuerst erleben wir mit, wie die Freude verschwindet. Eine Hochzeit zu feiern, haben wir gehört, das war schon immer sehr teuer, das hat sich nicht geändert bis heute. Vor allem auch die Getränke, die waren teuer. Galiläa war damals bekannt für guten Wein. war ein gutes Weinbauangebiet, aber diese wirklich guten Weine, die wurden alle exportiert nach Rom und so weiter, die wurden wegexportiert. In Kana selbst gab es vermutlich nur irgendeinen Fussel, sage ich jetzt mal, so einen billigen Fussel zu trinken. Aber dieser, der machte ja auch fröhlich. Ja? Im Judentum ist maßvolles Trinken von Wein grundsätzlich positiv zu verstehen. Wein steht für Gemeinschaft und Freude, auch jetzt wieder ein wenig zugespitzt, verbunden mit einem kurzzeitigen Loslassen. Im Buch der Sprüche, ich weiß nicht, ob du weißt, ob das in der Bibel steht, ja, das ist Wort Gottes. Starke Getränke sind für die Sterbenden und Wein für die Verzweifelten. Sie sollen ihn trinken, damit sie ihr Elend vergessen und nicht mehr an ihren Kummer denken. Hast du gewusst, dass das in der Bibel steht? Also das Erste können wir vielleicht noch nachvollziehen. In der Antike gab es keine Palliativ-Care mit Opiaten oder so. Also das ist eine ernste Angelegenheit, ist nicht lustig oder so. Alkohol hatte eine natürlich betäubende Wirkung. Das Zweite fordert uns schon vielleicht mehr heraus, ja? Aber gut, es steht dort. Natürlich darf das nicht isoliert betrachtet werden. So, wenn wir die ganze Bibel lesen, dann wird schon klar, die Bibel warnt davor, Probleme durch einen Rauschzustand zu lösen. So maßloser Alkoholkonsum löst natürlich keine Probleme, sondern schafft neue. Aber offensichtlich gesteht die Bibel da auch hin und wieder ein dezentes Trinken zu. Und die Leute an der Hochzeit, die nahmen sich das zu Herzen. Und zwar so richtig damals. Ja, die tranken fröhlich, bis alle Weinvorräte zu Ende waren. Als die Feier noch in vollem Gang war. Und dieser verzweifelte Speisemeister dann, der spricht mit dem Bräutigam, warnt ihn vor der Katastrophe, die sich anbahnt. Kein Wunder, kein Wein, bedeutet keine Feier mehr und das bedeutet keine Freude mehr. Im Alten Testament prophezeite Jesaja im Angesicht des Endes der Welt oder dem nahenden Weltgericht folgendes. Er sagte, lautes Klagen, halt durch die Gassen, weil es keinen Tropfen Wein mehr gibt. Jede Freude ist vergangen, aller Frohsinn ist verflogen. Maria, die Mutter von Jesus, die war auch dort. Die hat das mitbekommen, diese Weinkatastrophe. Aber sie denkt nicht an Jesaja oder an den Weltuntergang, sondern sie möchte ihren Freunden helfen. Und wie macht sie das? Ihr fällt nur eine Lösung ein, Jesus. Da lesen wir auch, die ging dann die Mutter von Jesus, Maria, ging dann zu Jesus und sagte ihm, hör zu, wir haben keinen Wein mehr auf dieser Feier. Das war an das Appellohr gerichtet, ja, wahrscheinlich, die das kennen, ja. Jesus, tu was. Jesus sagt zu ihr dann, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, das tönt ein wenig schroff. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. In dieser nahöstlichen Kultur, da ist ein Nein noch lange kein Nein, habe ich mir sagen lassen, sondern es ist der Beginn einer Verhandlung. Ja, Maria, die weiß auch um das gute Herz von Jesus, sie weiß, dass er da wahrscheinlich mitfühlt und sie sagt voller Autorität und Überzeugung zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und dieses Wunder von Kana, das nimmt seinen Lauf auch darum, weil die Diener das tun, was Jesus ihnen dann sagt. Also diese Freiheit, die Gott uns schenken möchte, die passiert nicht einfach immer so passiv an uns. Dort, wo wir den Worten von Jesus vertrauen und tun, was er uns sagt, da können wir auch ein Wunder erleben. Dann geht es weiter. Wir lesen dann, dass dort verschiedene Wasserkrüge rumstanden für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und daneben diese Mengenangabe, da kommt man auf 600 Liter Wein oder Wasser noch zu diesem Zeitpunkt, genau. Und Jesus sagt dann zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser bis oben hin. Also zwei oder drei Maße sind jeweils 100 Liter. Und diese Krüge, diese Reinigungswasserkrüge, die wurden für die rituelle Reinigung verwendet damals. Und da wurde Wasser verwendet, das hatte keine Trinkwasserqualität. Wahrscheinlich war das Seewasser oder Fluss oder Regenwasser, was auch immer. Und diese Krüge, die wurden dann jetzt wieder gefüllt, und zwar wieder mit Reinigungswasser. Und dann lesen wir, wie Jesus zu ihnen sagt, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es hin, als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war inzwischen, gekostet hatte. Er wusste aber nicht, dass er, ja, ihr könnt es selber lesen da, genau, der wusste da noch nicht, was passiert ist mit diesem Wasser und dass es überhaupt Wasser war. Ursprünglich, da rief der Speisemeister den Bräutigam zu sich, der zitierte ihn und sagte zu ihm: Wie kannst du nur? Jeder bringt normalerweise zuerst den guten Wein und dann später, wenn man schon ein wenig angetrunken ist, angeheitert, dann bringt man den schlechteren Wein, dann merkt man das ja nicht mehr. Du aber behältst den guten Wein bis zum Schluss. Also dieser Catering-Chef, der kommt da nicht mehr aus dem Staunen raus. Der Wein, der schmeckt perfekt, vorzüglich. Und er sagt zu dem Bräutigam: Du bist mir einer, ja? Servierst zuerst diesen Standardfusel und jetzt, wo alle ein wenig angeheitert sind, bringst du so den richtig guten Tropfen, den besten Wein. Und dann lesen wir, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und was machte Jesus damit? Er offenbarte seine Herrlichkeit. Also das war jetzt nicht einfach eine Spaßeinlage, sondern was Jesus damit machte, war, er zeigte seine Herrlichkeit. Und ich möchte so als gegen den Schluss, als Fazit, so drei grundlegende Dinge sagen über unser Leben mit Jesus aus diesem Wunder. Da geht es um dich und um dein Leben mit Jesus. Das erste ist: Das Beste kommt zum Schluss. Der beste Wein schenkt Jesus gegen Ende der Feier aus. Natürlich, das gilt auch im Hinblick auf die Ewigkeit oder vor allem auch im Hinblick auf die Ewigkeit. Das Beste kommt zum Schluss. Aber ich bin überzeugt, auch für mein jetziges Leben gilt das auch. Jesus sagt nicht zu dir: Schau, deine besten Tage, die liegen bereits hinter dir. Nein, die besten Tage, die können auch noch vor dir liegen. Natürlich im Hinblick auf die Ewigkeit, aber auch in diesem Leben. Verlier das nicht aus den Augen. Es kann sein, dass die besten Tage noch vor dir liegen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das ist so ein weiter Raum, den Jesus schafft, das hat mit Freiheit zu tun. Lasst uns darauf vertrauen, dass Jesus immer noch wieder etwas Gutes tun kann in unserem Leben, etwas Großartiges, egal wo wir uns gerade befinden, persönlich. Lasst uns auch als Gemeinde von Gott Großes erwarten. Die besten Tage, auch für uns als Krishoner Stammheim, die sind noch nicht vorüber, da kommt noch was. Auf den besten Wein warten wir noch, ganz besonders im Hinblick auf die Ewigkeit. Das zweite ist Jesus, der führt in die Freiheit. Das ist ja unser Thema dieses Jahr. Reinigungswasser zu Spitzenwein. Das erste Wunder, ich habe es am Anfang schon gesagt, das hat so programmatische Bedeutung. Die Menschen damals, die litten auch unter diesen strengen Reinheitsgesetzen der Pharisäer, der damaligen religiösen auch Elite. Das waren nicht einfach Reinheitsgesetze, die man so eins zu eins auch fand im mosaischen Gesetz, die gingen auch darüber hinaus. Und die Menschen, die litten auch darunter. Und Jesus hatte immer wieder Auseinandersetzungen mit diesen Leuten. Hat immer wieder gestritten auch, weil er sich nicht um diese Gebote kümmerte in diesen Momenten. Jesus ist nicht gekommen, um die Religiosität noch enger zu schnüren im Leben der Menschen. Auch heute nicht. Jesus ist nicht gekommen, um so ein religiöses Korsett zu schnüren für dich und für mich, sondern er ist gekommen, um uns Menschen zur Freude zu befreien. Das ist jetzt ganz wichtig. Jesus ist nicht gekommen, um da alles noch enger zu machen und so, sondern er ist gekommen, um uns Menschen in die Freiheit zu führen. Jesus hat diese 600 Liter Reinigungswasser, so wie, die stehen wie symbolisch auch für diese Gesetzlichkeit und auch für die Enge der Religion, die hat er in Spitzenwein umgewandelt, in Freude und in Gemeinschaft. Also wenn wir Jesus nachfolgen im christlichen Glauben, da geht es nicht zuerst darum, bestimmte Gesetze und Normen zu erfüllen, sondern es geht um diese Beziehung mit Jesus. Und da gehört natürlich Freude dazu, Gemeinschaft. Paulus hat das mal so gesagt: Das Reich Gottes, das ist nicht Essen und Trinken. Und damit meinte er jetzt nicht diese Gemeinschaft, das ist ja wichtig, sondern er meinte eben diese Reinheitsvorschriften auch im Zusammenhang mit dem Essen und mit dem Trinken. Das Reich Gottes wird ja oftmals mit einem Festmahl verglichen in der Bibel. Und dazu gehört Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig hier. Reich Gottes, wenn das mit Jesus kommt, da kommt auch die Freude. Und das Letzte, Jesus bringt, das tönt ein wenig speziell, Daseinssteigerung. Die Jünger, die haben Jesus von einer anderen Seite kennengelernt an diesem Fest. Und vielleicht kennen wir auch diese Seite von Jesus nicht immer so gut. Mit der Hochzeit in Kana zeigt Jesus, wie lebensnah er ist, wie großzügig auch. Denken wir wieder an diese 600 Liter und wie freundlich das Jesus ist. Er begründet hier an dieser Feier seinen Ruf als geselliger und als genussfreudiger Gottesmann. Auch deshalb haben ihn später seine Gegner als Säufer und Fresser betitelt. Lesen wir in der Bibel, Matthäus Evangelium Kapitel 11. Das haben die Leute, seine Gegner, über ihn gesagt. Jesus sei ein Säufer und Fresser. War er natürlich nicht in diesem Sinne, klar. Aber das hatte schon damit zu tun, dass Jesus an Feiern anzutreffen war, auch an Feiern mit Sündern. Denken wir an die Berufung von Matthäus, von Levi. Ich habe es schon gesagt, diesen Vers aus Jesaja: Lautes Klagen hallt durch die Gassen, weil es keinen Tropfen Wein mehr gibt. Jede Freude ist vergangen, aller Frohsinn verflogen. Jesus macht hier was deutlich. Das Ende der Welt ist noch nicht gekommen. Damals nicht, vor 2000 Jahren. Da wurde spekuliert, ja, das Leben war nicht lustig, viel weniger lustig als für uns heute, für das jüdische Volk auch damals. Da gingen natürlich viele Endzeiterwartungen rum. Jesus sagt, das Ende ist noch nicht gekommen. Auch heute spekulieren wir, ich weiß es nicht, wann es kommen wird. Aber vielleicht für unsere Perspektive, für dieses Leben ist es wichtig zu wissen, wir müssen uns nicht auf das Weltende fokussieren jetzt, sondern es geht, wenn schon, wenn Jesus kommt, wenn der Messias kommt, geht es nicht um das Ende der Welt, sondern um den Anfang einer neuen Welt. Und das glaube ich auch im Hinblick auf das zweite Kommen von Jesus. Das ist der Fokus, es geht um das Kommen einer neuen Welt. Und dieser Spitzenwein hier in Kana ist wie so ein Beweis dafür. Die Freude ist noch nicht vergangen, der Frohsinn ist noch nicht weg. Sondern in der Person von Jesus Christus ist das zugänglich für uns, auch für dich. Und deshalb Daseinssteigerung und nicht Genussminderung. Jede echte Gottesbeziehung, auch heute, die hat nicht Genussminderung zur Folge, sondern echte Daseinssteigerung. Das bedeutet, da kommt was rein in mein Leben mit Jesus. Das gibt eine Steigerung auch für mein Leben im Hier und Heute, wenn ich Jesus nachfolge. Schöner, fröhlicher, herzerwärmender. Das ist die Richtung, in die Jesus zeigt, wenn er uns in die Freiheit führen will. Gott ist da, aber er rettet nicht. Er rettet, sagt er. Er kommt, um zu retten. Er schimpft und straft nicht, sondern er lädt zu einem fröhlichen Fest. Nehmen wir das so für uns mit. Amen. Und deshalb gibt es heute nach dem Gottesdienst Rimus für alle. Nicht nur für Ladina. Ist jetzt kein Wein, aber ist auch Traubensaft. Lasst uns fröhlich sein und das auch feiern. Also es hat genug Rimus nach dem Gottesdienst. Wir wollen da auch anstoßen. Schön, dass du da bist, Ladina. Feiern wir, aber auch wir alle, wir haben Grund zu feiern, weil Jesus da ist. Und weil mit ihm die Freude noch nicht zu Ende ist. Deshalb, darauf werden wir anstoßen mit Rimus nach dem Gottesdienst. Seid ihr herzlich eingeladen. Jetzt bitte ich die Band nach vorne.